Sein Depot ist mehr als eine halbe Million Euro wert und sein großes Ziel ist es, 120.000 Euro Dividenden pro Jahr zu verdienen. Willkommen bei Money Mindset, ich bin Leo Ginsburg.
Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
Heute ist zu Gast bei mir Ben Offenberger. Ben arbeitet als Beamter und hat sich ein Depot in Höhe von 570.000 Euro aufgebaut und will bald nur noch von Dividenden leben. Hi Ben.
Hi Leo, danke für die Einladung.
Bitte sehr. Dein großes Ziel ist es ja, in einem Jahr 120.000 Euro an Dividenden zu verdienen. Wie nah bist du diesem Ziel aktuell?
Also momentan noch ziemlich weit weg. Also das ist ein Ziel, das sehr, sehr hoch gesteckt ist. Ich bezeichne es immer persönlich so als der absolute Endgegner. Und fraglich ist, ob ich das überhaupt jemals erreichen kann. Also du hast ja gesagt, ich bin als Beamter tätig und jetzt ist es im öffentlichen Dienst so, dass man nicht unbedingt schlecht verdient, aber Reichtümer kann man damit auch nicht anhäufen. Also da muss dann schon nebenher noch was passieren, dass das klappen kann, entweder durch einen Side-Hustle, also eine Nebentätigkeit oder ein Nebengewerbe. Aber, sage ich mal, mit einer normalen Sparrate kann man das eigentlich nicht erreichen. Und da will ich dann auch immer gleich jedem die Illusion nehmen, dass das funktioniert, weil allein reich zu werden über die Börse oder von Dividende zu leben, da braucht man schon ein ziemlich großes Depotvolumen. Und ich habe mir das sogar mal ausgerechnet, was ich ungefähr bräuchte. Und da bin ich auf einen Wert zwischen 5 bis 7 Millionen Euro gekommen. Das sind jetzt keine Dividendesteigerungen eingerechnet, aber sehr unrealistisch, dass ich das mit meinem derzeitigen Job erreichen werde.
Aber 120.000 Euro im Jahr, das ist auf jeden Fall eine fette Summe, ist auf jeden Fall schon Top-Gehalt. Wenn wir auf das vergangene Jahr oder das aktuelle Jahr schauen, 2021, wie viel Dividenden hast du denn da verdient?
2021 waren es an die 16.000 Euro.
16.000 Euro ist ja auch schon eine sehr hohe Summe. Natürlich nicht 120.000, das ist noch ein bisschen weit weg. Aber dieses Jahr, wie stehst du aktuell da oder was denkst du, was wirst du dieses Jahr am Ende verdienen?
Also dieses Jahr stehe ich jetzt bei knapp 10.000 momentan und nach jetzigem Stand wird es auf jeden Fall so sein, dass es mehr wird als letztes Jahr. Aber ich rechne mir das eigentlich im Vorhinein nicht wirklich aus, aber die Zahl von letztem Jahr soll da auf jeden Fall zu Schlage sein.
Also auf jeden Fall mehr als 16.000 Euro Dividenden verdient dieses Jahr. Wie lange hat es denn gedauert, dass du überhaupt so ein Dividendenportfolio aufgebaut hast?
Ja, da muss ich glaube ein bisschen ausholen. Also das erste Mal mit dem Thema beschäftigt habe ich mich 2012 mit dem Thema Börse. Bin dann erst langsam reingekommen und war dann mit dem Thema ETFs drin und habe dann meine erste Einzelaktie 2016 mal gekauft. Das war die Deutsche Bank, war absoluter Rohrkrepierer. Aber ich bin zum Glück damals noch mit einem minimalen Gewinn rausgekommen. Und seit 2017 habe ich dann eigentlich umgestellt komplett oder fast komplett auf Einzelaktien und mit dem Fokus auch auf Dividendetitel. Das Depot hat momentan oder schwankt ja täglich eigentlich einen Wert von 570.000 Euro ungefähr. Aber jetzt muss man auch wieder ehrlich sein und muss sagen, es ist nicht so, dass ich das jetzt innerhalb dieser Zeit komplett aufgebaut habe. Also es war da schon eine sechsstellige Summe knapp vorhanden an Geld, die ich relativ schnell investieren konnte. Und dass wir heute bei dem Wert sind, das ist eigentlich auch einfach der gute Börsephase geschuldet. Also es war jetzt keine große Kunst, sage ich mal, Geld zu verdienen.
Aber muss ich ja nicht schlecht reden. Ich meine, ein Depot von mehr als einer halben Million Euro ist ja trotzdem eine Leistung. Wann hast du also genau angefangen? Also 2016, die erste Einzelaktie, ja?
Nee, also 2012 habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und habe dann auch ETFs gekauft. Damals noch nach Gerd Kommer, nach diesem ETF-Portfolio, das er in seinem Buch beschreibt und habe das dann genauso abgebildet. Hab das dann ein paar Jahre durchgezogen, bis mir das dann einfach zu langweilig wurde und ich mich dann auch so intensiv teilweise mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass ich dann gesagt habe, ja, also ich möchte jetzt nicht nur ein ETF haben, wo 1800 Unternehmen drin sind, sondern ich beschäftige mich damit, was beispielsweise eine Microsoft tut und wie die eigentlich ihr Geld verdiene und bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich dann gesagt habe, naja, ich hätte gern das Unternehmen dann auch tatsächlich als Aktie im Depot und nicht nur in einem ETF und habe dann so sukzessive umgestellt und wie gesagt, seit Anfang 2017 war ich die Strategie, die ich jetzt momentan habe.
Das heißt, du hast in deinem aktuellen Depot auch gar keine ETFs drin?
Doch, ich habe tatsächlich ein paar drin, aber die sind sehr klein gewichtet. Da habe ich sowas wie Regionen, die ich zum Beispiel nicht mit Einzelaktien abdecke möchte oder nicht kann. Also ich hatte bis vor ein paar Monaten oder bis vor einem halben Jahr hatte ich noch chinesische Einzeltitel. Das waren 3 Stück, die habe ich dann veräußert. Weil ich sage, da sind mir die politische Risiken einfach zu hoch. Aber man sollte halt Schwellenländer nicht grundsätzlich ausschließen. Deswegen habe ich da einen Emerging Markets ETF oder ich habe noch einen extra ETF auf Indien, weil ich da einfach für die nächsten 20 bis 30 Jahre großes Potenzial sehe.
Das heißt, du hast mit ETFs angefangen, mit der Get-Comma-Strategie. Und dann nach ein paar Jahren hast du gemeint, ja okay, ist dir zu langweilig. Ich beschäftige mich sehr gern mit Einzelaktien und dann komplett auf Einzelaktien umgeschichtet. Warum im Großteil? Also was sind deine wichtigsten Gründe, dass du gesagt hast, ey, ich will keine ETFs mehr im Depot haben, ich will jetzt nur noch auf Einzelaktien setzen?
Das hat vor allen Dingen mit dem Thema Dividende zu tun. Wenn du einen ETF kaufst, hast du halt relativ schlecht planbare Dividendeneinnahmen. Also wenn ich auf Einzelaktien gehe, dann kann ich mir, um vielleicht mal bei dem Thema Microsoft zu bleiben, kann ich mir angucken, wie die Geschäftsentwicklung ist, wie die Umsatz- und Gewinnentwicklung ist. Und dann kann ich halt schon sehen und sagen, naja, ich gehe davon aus, dass die weiterhin ihre Dividende steigern werde und das auch über viele Jahre. Und da habe ich halt einfach das Problem beim ETF, dass ich das nicht planen kann. Die sind halt sehr inkonsistent, was einfach damit zusammenhängt, dass die Unternehmen im Index ausgetauscht werden.
Das heißt, der Hauptgrund für dich waren auch wirklich die Dividenden, dass du gesagt hast, ey, ich will ein monatliches Einkommen aufbauen mit Aktien und das kann ich mit ETFs einfach nicht haben.
Genau, das zum einen. Und zum anderen ist es halt so, dass bei ETFs oft dann auch Unternehmen drin sind, die ich eigentlich so als Einzeltitel gar nicht kaufen würde.
Aber denkst du, dass du langfristig den Markt mit deinen Einzelaktien schlagen kannst? Oder ist dir schon bewusst, okay, der ETF wäre langfristig vielleicht eventuell die bessere Lösung für eine jährliche Rendite, aber die Dividenden sind einfach die, die mir jetzt wichtig sind?
Genau, so sehe ich das. Also ich weiß nicht, wie es aussieht, ob ich in 20 Jahren den Markt dann geschlagen habe. Seit 2017 hat es bisher jetzt geklappt. Also ich habe mir als eigene Benchmark den S&P 500 und den MSCI World gesetzt. Da bin ich über beiden drüber. Aber seit 2017 ist ja trotzdem für ein Börsenleben noch eine relativ kurze Phase, sage ich mal. Aber es ist mir tatsächlich am Ende gar nicht so wichtig, weil ich möchte irgendwann den Cashflow rausziehen und von dem Cashflow leben können. Und da ist dann, natürlich ist die Performance oder die Gesamtperformance wichtig, aber letztendlich kommt es darauf für mich gar nicht an.
Wenn wir dann über deine Aktien sprechen, die du im Depot hast, kannst du uns da kurz einen Einblick geben? Erstmal, wie viele Einzelaktien besitzt du eigentlich?
Es sind knapp an die 100.
Über 100 Stück, das ist nicht wenig.
Ja, also knapp drunter sind wir genau.
Verlierst du da auch manchmal den Überblick, dass du überhaupt gar nicht mehr weißt, ist dieses Unternehmen überhaupt in meinem Depot oder nicht?
Nö, das eigentlich nicht. Also die habe ich relativ gut drauf. Aber das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich mich täglich eigentlich mehrere Stunden mit dem Thema Börse auseinandersetze und mich auch dafür interessiere.
Dann lass uns doch darüber sprechen. Also wie gehst du denn so tagtäglich vor, um Aktien zu finden oder was ist dir wichtig?
Also mittlerweile ist es relativ entspannt, weil dadurch, dass ich schon 100 Titel im Depot habe, bin ich gar nicht so erpicht drauf, das noch zu erweitern. Weil irgendwann wird es dann tatsächlich auch mir mal zu viel. Aber ich habe zum Beispiel viele Unternehmen drin, die laufen einfach. Also nehme ich jetzt wieder eine Microsoft oder nehme ich eine Apple. Da schaue ich mir alle 3 Monate die Quartalszahlen an. Also ich gucke, wann sie rauskommen. Ich gucke mir die Zahlen an. Wenn das soweit passt, dann war es das. Und dann gucke ich mir das Ganze wieder in 3 Monaten an. Und dann gibt es natürlich Titel, da guckt man mal genauer hin. Ich habe einige REITs im Depot. Also Real Estate Investment Trust, diese Immobiliengeschichte. Da gibt es eine, die Omega Healthcare zum Beispiel. Die haben momentan Probleme mit Mietausfällen. Da gucke ich dann bei den Quartalszahlen mal genauer hin. Aber ansonsten läuft es eigentlich so mehr oder weniger durch, sage ich mal. Ich habe dann natürlich trotzdem wie die meisten eine Watchlist, wo dann Unternehmen drauf sind, die ich vielleicht gerne hätte oder die ich schon immer mal gern gehabt hätte, die mir aber einfach von der Bewertung her zu teuer sind. Ein Beispiel ist das Stanley Black & Decker, die ich diesen Monat gekauft habe. Die hatte ich auch schon tatsächlich seit 2017 auf der Watchlist und hätte die gern gekauft.
Was ist das für ein Unternehmen?
Das ist ein Werkzeughersteller aus den USA. Genau, also eigentlich ein Industriewert, der ja in Anführungszeichen relativ unzyklisch ist. Und die Bewertung war mir aber immer zu hoch und da gab es jetzt die letzten 2 Jahre, gab es einfach einen Peak nach oben wegen Corona und alle sind zu Heimwerkern mutiert, vor allen Dingen auch in den USA. Und jetzt seit Anfang des Jahres hat die Aktie aber teilweise fast 50% verloren. Man muss dazu sagen, die Gewinne sind auch eingebrochen und die Umsätze sind eingebrochen. Aber das Unternehmen ist auch ein Dividendekönig, also zahlt seit über 50 Jahren steigende Dividende. Und ich persönlich gehe jetzt einfach davon aus, dass die aus diesem Tief wieder rauskommen. Deswegen habe ich dann letztendlich hier rein investiert. Wohl wissend, dass es natürlich die nächsten paar Jahre erstmal unter Wasser sein kann. Da kommen wir dann zu meiner grundsätzlichen Anlagestrategie, weil ich das gerne einfach mit Unternehmen so mache. Ich kaufe die dann, wenn sie eigentlich keine haben will.
du kaufst sie dann, wenn sie keiner haben will, also wenn die Aktien sozusagen am Boden liegen. Wann weißt du denn, dass sie keiner haben will? Also wie gehst du da vor? Wie ist so deine grundsätzliche Strategie, wenn du neue Unternehmen findest?
Es gibt ja viele Modelle, nach denen man investieren kann. Und deswegen gucke ich mir einfach an, wie haben denn die Unternehmer in der Vergangenheit performt? Oder was waren denn die Kennzahlen? Also jetzt nicht allein KGV und Dividendenrendite und dergleichen, aber das spielt dann schon auch mit rein. Und da gucke ich, wie waren die Werte über die letzten 10, 15, 20 Jahre und wo stehen wir denn momentan? Und wenn ich sehe, dass wir da halt deutlich drunter sind, dann überlege ich mir, an was könnte das denn liegen? Liegt es daran, dass einfach die komplette Branche irgendwie momentan gebeutelt ist? Oder liegt es möglicherweise dran, dass im Unternehmen irgendwas nicht passt, dass die Verschuldung zu hoch ist, dass das Management Fehler gemacht hat? Oder ja, an welche Dinge es einfach hängen könnte? Und überlege dann für mich, glaube ich denn, dass das dauerhafte Probleme sein werden? Oder kommt das Unternehmen wieder in die Spur und kriegt es wieder auf die Kette und es verbessert sich dann alles? Und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, dass ich das eben glaube, dann investiere ich da rein. Gern dann auch mal verstärkt und mit größerer Summe und dann warte ich einfach ab.
Du hast gerade gesagt, wenn du eine Aktie findest, die du gut findest, dann kommt auch mal eine große Summe rein. Wie machst du das grundsätzlich? Also sparst du jeden Monat einen bestimmten Betrag und wenn es passt, investierst du? Oder hast du irgendwelche Sparpläne, die laufen oder wie machst du das?
Also Sparpläne habe ich nur noch eigentlich feste auf die ETFs und kleine Sparpläne auf Walmart und auf Amazon, was ich dann von Zeit zu Zeit mal durchwechsel. Aber ansonsten habe ich keine feste Sparsumme mehr. Das war früher mal anders. Da habe ich monatlich am Anfang immer was wegspart und das investiert. Aber das ist mittlerweile sehr unstet. Also da kann es mal einen Monat geben, da ist es relativ viel. Und da gibt es aber auch mal einen Monat, da ist es relativ wenig. Und dann ist es halt so, dass ich momentan natürlich auch jegliche Dividende, die reinlaufen, wieder reinvestiere.
Und machst du das dann mit den großen Summen, mit den Dividenden hauptsächlich oder hast du da irgendwie, weil was ich mich frage ist, wenn du jetzt auf einmal eine Aktie siehst, die gut ist und sagst, okay, ich will da jetzt irgendwie 5.000, 10.000 Euro oder 1.000 Euro rein investieren, woher das Geld kommt, also hast du so ein Extrakonto, wo einfach immer eine Summe drauf liegt, die du investieren kannst oder wie funktioniert das?
Also das hängt dann tatsächlich immer von der aktuellen Cashlage dann auch ab. Manchmal funktioniert es besser, manchmal schlechter. Also ich bin jetzt niemand, der eine feste Cashquote hält. Aber ein bisschen was liegt immer da und dann gucke ich, wie ich da investieren kann.
Wenn wir noch über dein Depot sprechen. Du hast jetzt ein paar Unternehmen genannt, die drin sind. Amazon, Walmart, AT&T. Das sind ja alles amerikanische Unternehmen. Wie ist dein Portfolio denn so aufgeteilt jetzt nach Regionen, Ländern?
Ich habe mehr als 85% USA-Anteil.
Das ist nicht wenig.
Da schluckt dann der eine oder andere mal, aber ich fühle mich damit relativ wohl. Also ich sage ja mal, auch im MSCI World ist der USA-Anteil ja sehr hoch. Also ich glaube, der geht ja auch schon teilweise fast an die 70%.
Ich glaube, über 60% auf jeden Fall, ja.
Genau. Ich fühle mich damit aber eigentlich wohl. Also in den USA gibt es einfach eine ganz andere Aktionärskultur als in Deutschland zum Beispiel. In Deutschland habe ich immer so das Gefühl, der Aktionär ist so dieses Anhängsel, das man halt braucht, aber das man eigentlich am liebsten gern abschütteln würde und man gar nicht haben will. Und in den USA ist es halt ganz anders, was halt auch davon abhängig ist, wie das Rentensystem dort funktioniert. Viele sind auf Dividendeausschüttungen angewiesen und dann gibt es die großen Pensionsfonds, die alle in Aktien investiert sind. Aber da ist einfach eine ganz andere Kultur dahinter. Und deswegen fühle ich mich ganz wohl mit diesem Anteil.
Glaubst du, die Kultur ändert sich aktuell in Deutschland? Weil wir sehen ja selbst seit 2019 mit ETFs der Boom und dass immer mehr Leute über Finanzen reden oder in Aktien investieren.
Also ich hoffe es natürlich, dass sich dieser Trend ändert. Ich bin mir da aber noch nicht so sicher, ob das von Dauer ist. Also man hat es im letzten halben Jahr schon gemerkt, wo die Kurse runtergingen, wie viele dann oder wie ruhig es dann geworden ist, wie viele dann schon frustriert waren und teilweise auch wieder Aufgabe haben. Und dann sagt man immer, jetzt komm halt mal durch und das wird schon wieder, es ist bisher immer geworden. Und jetzt geht es ja so seit Mitte, Ende Juni geht es ja wieder nach oben und jetzt kommt schon wieder diese Euphorie so ein bisschen rein. Das ist mir persönlich dann schon wieder viel zu arg jetzt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es dabei bleibt und dass es mehr wird, aber sicher bin ich mir nicht.
Kannst du uns ein paar Aktien nennen in deinem Depot, wo du sagst, ey, das sind die absoluten Gewinner, da kassiere ich am meisten Dividenden und die will ich auf jeden Fall bis zum Lebensende behalten?
Also grundsätzlich nach Warren Buffett ist meine bevorzugte Haltedauer sowieso für immer. Es gibt halt die Unternehmer, die absolute Dividendenlieferanten sind. Also das sind bei mir dann auch die größte Positionen. Das ist wie eine Altria, eine Imperial Brands oder auch eine AbbVie. Das sind dann aber teilweise natürlich nicht unbedingt die, die performance-technisch am besten laufen. Und was die Performance angeht, sind meine beste Positionen Apple mit, glaube ich, mittlerweile über 400% im Plus. Und danach kommt The Trade Desk. Und da muss ich auch dazu sagen, als ein gewisser Anteil an Wachstumswerte habe ich dann auch. Und da ist mir dann auch eine Dividendezahlung tatsächlich nicht so wichtig. Und da ist dann The Trade Desk, glaube ich, mit 320% so momentan das, was am besten läuft. Aber haben wir ja festgestellt, seit November kann sich sehr schnell ändern.
Es kann sich alles sehr, sehr schnell ändern. Du hast gerade gesagt, Dividendenrendite ist dir nicht bei allen Aktien wichtig, aber grundsätzlich ist ja schon so, dass du auf hohe Dividenden setzt und dir auch so die Unternehmen aussuchst. Wie schätzt du denn die Gefahr ein, dass man nur Dividenden hinterher rennt und gar nicht auf das Unternehmen schaut und dann am Ende vielleicht Unternehmen ins Depot holt, die vielleicht langfristig eigentlich nicht ins Depot gehören?
Ja, deswegen sollte meiner Ansicht nach die Dividendenrendite an sich immer erst der letzte Punkt bei einer Unternehmensanalyse sein. Also niemals der Anfang. Also zuerst muss das Geschäftsmodell passen, Umsatz- und Gewinnentwicklung müsse passen, die Kennzahlen müsse passen, das Geschäft muss auch eine Zukunft haben und dann am Ende darf die Dividendenrendite eine Rolle spielen. Weil ansonsten passiert eben das, was mir mit meinem größten Verlust, den ich mal eingefahren habe, passiert ist, da habe ich auch auf die Dividendenrendite geschielt und habe dann am Ende 11.000 Euro damit verloren und das passiert mir definitiv nicht mehr.
Dann lass doch genau über diesen größten Verlust mal sprechen. 11.000 Euro hast du verloren mit einem Investment. Was war da los?
Ja, das war so ein kleiner Read aus den USA, Pennsylvania Real Estate Investment Trust.
Kannst du kurz erklären, was das genau ist?
Ja, also das sind Firmen, die in Immobilien investieren und diese Immobilien dann im Endeffekt vermieten und dadurch Mieteinnahme generieren. Und wenn ein Unternehmen diesen REIT-Status hat, dann unterliegt es gewisse Vor-, aber auch Nachteile. Also der Vorteil ist, dass sie auf Unternehmensebene keine Besteuerung habe. Und der Nachteil für das Unternehmen ist dann im Endeffekt, dass sie dann aber 90% ihrer steuerbaren Gewinne an die Aktionäre ausschütten müsse, was dafür sorgt, dass sie dann ja öfter mal neue Aktien ausgeben müsse. Also da gibt es so ein paar Punkte, wo man drauf achten muss, aber da könnte man, glaube ich, eine eigene Folge damit füllen.
Diese Unternehmen sind vor allem sehr, sehr bekannt für ihre enormen Dividendenausschüttungen, die einfach konstant sind, konstant wachsen und ja. Also wenn man auf Dividenden heiß ist, dann sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen.
Genau. Ja, und dieser kleine REIT, dieser Pennsylvania Real Estate Investment Trust, ist eben in den USA, macht in Malls, also in eher höherpreisige Malls und hat aber eine relativ kleine Marktkapitalisierung. Und das ist jetzt mittlerweile auch so ein Learning. Also in so Unternehmen mit ganz kleiner Marktkapitalisierung gehe ich einfach nicht mehr rein.
Was heißt ganz klein bei dir?
Ah, ich glaube, die hatte sowas von 300 bis 400 Millionen Dollar. Ist in Deutschland jetzt schon fast wieder größer, aber in den USA ist es sehr klein. Und ja, die haben auch Probleme bekommen, weil die Malldichte in den USA eben sehr hoch ist, also wesentlich höher als in Europa. Und es gibt eigentlich zu viele. Und da müsste, denke ich, auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte viele auch geschlossen werden. Ja, aber das Management hat es immer ganz schön dargestellt und hat dann gesagt, ja, und es läuft und wir restrukturieren und wir bauen Malls um und es wird alles besser und es wird alles toll. Und ich habe da einfach dran geglaubt und habe gedacht, ja, das hört sich alles valide an, was da von denen kommt, und habe die Position immer mehr aufgestockt und aufgestockt. Die Dividendenrendite lag dann irgendwann, glaube ich, mal bei 13-14%. Und das ist auch so ein Punkt. Also alles, was über 10% ist, da sollte die Alarmglocke dann tatsächlich losschrillen. Ja, und dann war es letztendlich so, dass das Management hat die Dividende auch gezahlt. Und ich glaube, ein paar Tage, nachdem die Dividende kam, hat man auf einmal gesagt, ach so, und übrigens, jetzt haben wir Probleme, uns zu refinanzieren. Und ja, dann kann sich jeder vorstellen, was passiert ist. Dann ist das ganze Ding natürlich im Keller abgerauscht. Und dann habe ich damals verkauft. Verlust von, ja, knapp 11.000 Euro waren das damals.
Was hast du damals gedacht, als du auf einmal diese 11K verloren hast?
Mist. Nee, aber ich bin da grundsätzlich jemand, der sich da versucht, an die eigene Nase zu packen. Es war niemand anders schuld außer ich. Meine Recherche war nicht gut genug. Ich habe mich blenden lassen von Aussage vom Management. Und ich versuche dann in so Situationen einfach das für mich rauszuziehen, was mich weiterbringt, und zu sagen, okay, welchen Fehler hast du gemacht? Und guck fälligst, dass du den Fehler nicht nochmal machst.
Was war dein allergrößtes Learning aus dieser Geschichte?
Ja, das allergrößte würde ich sagen, eben nicht immer auf Aussage vom Management vertrauen. Nicht Dividendenrendite hinterherhecheln. Und vor allen Dingen dann eben auch nett in so kleine Small Caps zu investieren. Zumindest nicht über Einzeltitel.
Abschließend, dein großes Ziel, 120.000 Euro im Jahr mit Dividenden verdienen. Was ich mich frage, du arbeitest ja als Beamter. Muss man da überhaupt auf Dividenden hoffen?
Also ich sage ja. Viele würden wahrscheinlich sagen nein, die im Beamtenstatus sind. Momentan ist es bei uns in Deutschland noch so, dass die Pensionsansprüche sehr hoch sind. Ich sag mal fast unanständig hoch im Vergleich zu den Renteansprüchen, die viele haben. Aber auch da ist es so, warum gehen die Renteansprüche immer weiter runter? Weil das Geld einfach nicht da ist. Und es wäre jetzt fatal, sich bei der Pension dem Ganze zu verschließen und zu sagen, na ja, aber da wird es die nächsten 50 Jahre noch so weitergehen und die werde weiter erhöht und die werde weiter gezahlt. Daran glaube ich einfach nicht. Wenn es am Ende so kommen sollte, freue ich mich natürlich über alles, was ich bekomme. Aber ich persönlich rechne nicht damit, dass ich noch mehr als eine Grundpension, sage ich mal, bekommen werde. Weil die Haushalte sind jetzt alle schon verschuldet. Und es ist eine einfache Rechnung, wenn man sich anguckt, wie die Pensionslast in den nächsten Jahrzehnten in Deutschland steigen werde über die Länderhaushalte und den Bundeshaushalt. Dann muss eigentlich jedem klar sein, dass ich irgendwas tun muss, weil es nicht mehr funktionieren wird. Im Kleinen passiert es jetzt auch schon. Da wird mal hier an der einen Ecke ein bisschen gekürzt oder an der anderen Ecke. Und ich glaube, dass wir aber irgendwann an den Punkt kommen, wo dann auch die große Welle dann anrücken wird.
Gibt es eine Dividendensumme im Jahr, wo du sagen würdest, okay, hier, wenn ich die schaffe, kündige ich meinen Job?
Nee. Also, ja, es heißt ja immer so plakativ, mit 50 in die Rente oder so. Also ich habe immer gesagt, und das ist auch mein Credo, ich würde es gern schaffen, dass ich bin jetzt 39, dass ich mit 50 einen Status erreicht habe, wo ich sagen könnte, so, und wenn ich jetzt keine Lust mehr hätte, dann könnte ich morgen einfach aufhören und gar nichts mehr machen. Also ich glaube, das wird nie passieren, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen und gar nichts zu machen. Und ich mache meinen Job eigentlich sehr gern. Und solange das so ist, sehe ich überhaupt gar keinen Grund daran, was zu ändern. Aber einfach dieses Fuck you Money, das zu haben und zu sagen, okay, wenn mir jetzt irgendwas total gegen den Strich geht oder man bekommt einen Chef, der mit dem man gar nicht kann, sagen zu können, okay, weißt du was, also ab morgen komme ich nimmer. Das ist, glaube ich, viel wert. Und dieses Gefühl oder diese Freiheit zu haben, ist viel mehr wert, als tatsächlich dann zu sagen, ab morgen mache ich nichts mehr.
Und ab welcher Summe hast du dieses Gefühl?
Ah, ich würde sagen, dieses Gefühl wäre da, wenn ich über Dividendeeinnahme genau das gleiche Einkommen hätte, wie ich jetzt mit der Erwerbstätigkeit habe.
Das wäre wie viel?
Das wären knappe 4.500 netto monatlich.
Ein sehr gutes Gehalt schon mal. Und mit Dividenden auch ordentlich, wenn man das schafft.
Ja, also auch da bin ich noch ein ganzes Stück weg davon. Aber wie gesagt, man soll sich hohe Ziele stecken und schauen wir mal, ob es sich realisieren lässt.
Auf jeden Fall. Dann, Ben, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und mit mir über deine Investmentstrategie, deine Ziele und alles andere gesprochen hast. Dankeschön.
Ich bedanke mich.
Das war wieder eine Folge Money Mindset, heute mit einem echten Dividenden-Experten. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auch auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg, bis zum nächsten Mal.